Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Welche war die beste Pizza?
Ich glaube, die relativ am Anfang in Südtirol.
Du warst am Campingplatz. Würdest du nochmal campen?
Ja.
Ich saß 4 Wochen hier und habe auf euch gewartet.
Ich war 2 Wochen ja im schönen Bad Bentheim und habe euch auch vermisst. Habe vor allem vermisst, hier zu sitzen und guten Espresso, den du mir vielleicht gleich wieder machst, zu machen.
Den mache ich, ja. Aber der wird auch nicht so sein wie in Italien.
Beste Pizza?
Obwohl, doch, die Bohnen sind aus Italien. Du kriegst einen richtig guten Espresso.
Ja?
Ja, doch.
Ja, guck mal, so auf einmal ist er motiviert.
Nachholspiel meldet sich zurück aus der viel, viel zu langen Sommerpause einer Legendenfolge. Claudio Pizarro, gerade erst seine ewig erfolgreiche Karriere mit 41 Jahren beendet. Da steht sein Denkmal auch schon in der Nachholspiel-Ausstellungsvitrine.
Wurde auch Zeit.
Da sieht er gut drin aus, ne? Muss ich sagen. Wir haben
ewig
uns ja
jung.
Im Vorgespräch eine Pizza gegönnt. Die beste Pizza der Bundesliga wird heute von uns im Podcast serviert. Schnelle Abfragerunde, eure Lieblingseigenschaft von Claudio Pizarro?
Das ewige Grinsen. Also ich habe Claudio Pizarro wirklich noch nie, gut, wenn Werder abgestiegen wäre, wäre es wohl das erste Mal soweit gewesen, aber ich habe den immer nur grinsen gesehen.
Ich wollte auch gerade sagen, das schelmische Lächeln, aber jetzt kann ich es natürlich nicht mehr sagen. Dann würde ich fußballerisch die Eigenschaft nehmen, Ball am Fuß, unwahrscheinlich gut.
Ja.
Wahnsinnig gut. Mit dem Ball am Fuß, auch im hohen Alter noch kaum zu stoppen. Ja.
Ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Folge. Unser Aufhänger ist natürlich seine Premiere in der Bundesliga. Denn am 28.08.99 hat der Peruaner das erste Mal Bundesliga-Luft geschnuppert.
21 Jahre, das musst du mir vorstellen. Wir haben bestimmt Hörer, die genauso alt sind. Krass.
Ja.
Wir haben Hörer, die so alt sind wie Claudio Pizarro.
Nein, die auch 21
ja,
sind.
Ja, aber hoffentlich auch eben so alt
ja,
wie Claudio
natürlich.
Pizarro.
Ich zeig dir nachher mal, wir haben da so Demographics von Spotify. Ich zeig mal, wir haben ein paar. Vielleicht hört meine Mutter auch mal rein, dann haben wir auch ein paar ältere, aber genau.
Es gibt, glaube ich, keinen von unseren Hörern, der mit dem Namen Pizarro gar nichts anfangen kann. Wenn ja, wir versuchen heute mal dem Spieler und dem Menschen gerecht zu werden.
Wenn ja, dann ausschalten.
Ja, ja aber genau, ausschalten oder erst recht zuhören.
Dann hat er, dann ist man hier falsch, wenn man Pizarro noch nie gehört.
Es gibt ja Nachhilfeunterricht.
Aber es gibt in dieser unfassbar langen Karriere so viele witzige Anekdoten, so viele Rekorde, die er aufgestellt hat, vor allem im hohen Alter, die wir heute alle so ein bisschen anreißen wollen. Wir haben seine Weggefährten, die heute zu Wort kommen. Hier bei Nachholspiel. Und wir haben mit Jana Betten einen sehr, sehr interessanten Gast. Sie ist Moderatorin bei Radio Bremen und Autorin der wunderbaren NDR-Sportclub-Story Claudio Pizarro. Jetzt kommt der Titel, großartig. Alles außergewöhnlich.
Ich überlege gerade, die lief zum Karriereende, ne?
Genau.
Ich glaube, so rund um die Relegation und so weiter,
ja.
Da lief das Ganze. Kann Hans, können wir euch nur empfehlen. Kommt natürlich der Link dazu auch in die Shownotes auf nachholspiel.de. Wir werden nachher natürlich mit ihr auch sprechen, wie diese ganzen Umstände waren, ob Pizarro ihr gegenüber natürlich auch immer so gut gelaunt war. Ich glaube, sie kennt ihn ja auch noch. Jana war früher bei Sky hier in München und da ist sie ihm, glaube ich, auch, als er beim FC Bayern war, über den Weg gelaufen. Also da freue ich mich schon sehr drauf auf das Gespräch, weil sie ihn ja nochmal ganz anders wahrgenommen und erlebt hat als wir am Fernseher.
Und in dieser Dokumentation reisen sie auch in seine Heimat nach Lima in Peru und das wird für uns auch ganz spannend werden zu erfahren, warum Claudio Pizarro in seiner Heimat nicht den gleichen Status hat wie hier bei uns in der Bundesliga. Und was ich heute auch immer wieder machen werde, als ich jetzt meinen Heimaturlaub gemacht habe, habe ich mir vorher schön in Hannover vom Weserkurier die Sonderausgabe Pizarro – Würdigung einer Legende gekauft. Sehr, sehr buntes Cover. Wer Pizarro-Fan ist, Werder-Fan oder einfach etwas über Pizarro erfahren möchte, kauft euch dieses Heft, denn es ist wirklich sehr, sehr umfangreich und da sind so witzige Dinge drin, wie zum Beispiel das Trainerquartett. Mhm. Um das mal vorweg mal rauszuhauen, also Thomas Schaaf, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jupp Heynckes, Pep Guardiola, José Mourinho, Florian Kohfeldt.
Was ist das für ein Quartett?
Ja gut, also das...
Ich glaube, er hat mehr über das Spiel geredet.
Ja, das ist hier ein Spiel, aber ich wollte euch quasi mal ein
Best-of... Mario ging gerade die Finger aus. Ja,
ein Best-of geben seiner...
Das ist schon krass, wirklich.
Seiner Trainerpersönlichkeiten.
Also ja, und das Skurrile ist, er hat ja wirklich, also in Europa ja nur... nicht drei Vereine, vier. Er war ja auch noch beim FC hinten raus, ne? Also er hat vier Vereine, wenn man den FC mal ausklammern, war er vor allem bei drei Vereinen, wo man große Trainer haben könnte. Und also es waren ja so viele, das ist Wahnsinn.
Sie hat er ja auch mit Peter Stöger und gut, Rutenberg hat er auch immer Welttrainer gehabt.
Ja, machen wir schnell weiter. Ja.
So, aber auch da fällt natürlich auch, oder ist ein Name, darf da nicht fehlen, denn Pizarro hat mal gesagt in einem Interview, er hätte unfassbar gerne nochmal mit Jürgen Klopp zusammengearbeitet. Wer weiß, sollte
Pizza... Hätte er mal zu uns, hätte er mal zum BVB kommen sollen, ja, verdammt. Hätten wir alle drei hier einmal Pizarro in unserem Lieblingsverein erlebt.
Naja, kann ja sein, dass er jetzt die große Trainerkarriere einschlägt und dann kann er ja mal bei Kloppo ein Praktikum machen.
Stimmt.
Was würdet ihr jetzt spontan sagen, darf in einer Pizarro-Legenden-Folge nicht fehlen?
Also wir haben ja in den vergangenen Tagen immer mal wieder über dieses Thema gesprochen, Hans, du und ich. Und was ich immer interessant fand, dass ich muss auch zugeben, dass ich mich mit Absicht nicht mehr jetzt informiert habe, weil ich das von dir erwarte heute. Wow. Unter welchen Umständen ist er denn damals oder unter welchen Vorzeichen von den Bayern zu Chelsea gewechselt, nach England gewechselt? War er da bei den Bayern Leistungsträger? War er vielleicht nur der zweite Stürmer? Unter welchen Umständen
ist er dann? Ich bin natürlich vorbereitet.
Ja, das ist sehr schön. Wie ist er denn gewechselt? Also da bin ich gespannt drauf, denn ich weiß, welchen Status er bei Werder hat. Ich weiß, welchen Status er bei den Bayern hat. Aber ich, in dieser Chelsea-Zeit ist für mich so ein bisschen der weiße Fleck.
Ich habe noch so ein paar Geschichten im Hinterkopf, aber eben nur im Hinterkopf. Vielleicht hast du sie ganz vorn drin, was Claudio Pizarro am Abend hier in München so veranstaltet hat. Stichwort P1 und solche Sachen.
Auch darüber kann uns, glaube ich, Jana nachher sehr viel erzählen, denn sie hat mit Bayern-Spielern wie Philipp Lahm und Thomas Müller gesprochen, aber eben auch mit sehr, sehr vielen Weggefährten aus seiner Bremer Zeit. Und was wir jetzt schon sagen können, Pizarro war nie ein Spieler nur mit einem rein sportlichen Wert, sondern er hat auch in der Kabine, im Mannschaftstraining das ganze Zwischenmenschliche unfassbar befeuert und das war sehr vielen Trainern auch immer wieder eine besondere Erwähnung wert.
Der Peru-Poldi.
Der Peru-Poldi. Oh
Gott. Ich wüsste aber persönlich.
Das erste Spiel. Wir haben den Aufhänger der Folge. Das Datum ist der 28. August 99. Pizarro war 20 Jahre alt, als er hier rüberkam. 11 Kilometer weit weg von zu Hause. Sein erstes 11.000. Also bei Pizarro sollte man nicht zu Beginn einer Folge schon den Zahlendreher haben, weil das kann ganz, ganz böse ausgehen. Also 11.000 Kilometer von zu Hause entfernt. Es war eine Einwechslung gegen Hertha BSC, also auch kein Heimspiel, wo man ihn hätte feiern können. 58. Minute, er ist für Dirk Flock eingewechselt worden. Ich habe den Namen nochmal gegoogelt. Viele Grüße. Vielleicht hört er uns ja gerade zu. Also hiermit hat auch Dirk Flock nochmal Erwähnung gefunden. Es war am Ende ein schmuckloses 1:1. Dann kam eine Länderspielpause, das erwähne ich ganz bewusst, weil Pizarro hat diese Zeit für sich genutzt und sich der Mannschaft angenähert, hat die Abläufe verstanden und war am zweiten Spieltag Heimspiel Weserstadion gleich in der Startelf gegen Kaiserslautern, gemeinsam mit Marco Bode.
Mega.
Der ist heute Aufsichtsratsvorsitzender für alle, die nicht so nah an Werder dran sind. Und Pizarro hat gleich sein erstes Tor gemacht. Die Führung per Kopf. Perfekter Einstieg. Sein erstes Bundesliga-Tor. Der Rest, wie wir heute wissen, ist eben glorreiche Geschichte. Insgesamt viermal bei Werder angeheuert. Irre. Mit Bayern München das Triple gewonnen. Das dürfte Mario freuen. Und wie ich schon sagte, am Ende seiner Karriere unfassbar viele Rekorde aufgestellt. Und das, was bei euch hängen geblieben ist, sind nicht seine Titel, sondern sein jugendliches, schelmisches Lächeln. Und auch das, glaube ich, wird uns heute hier immer wieder begegnen. Wie kam er nach Deutschland? Was glaubt ihr? Also wir kennen ja zum Beispiel bei Bayer Leverkusen.
Mit dem Flugzeug.
Ja, aber bei Bayer Leverkusen zum Beispiel gab es ja immer so diese Cali-Connection zu den Brasilianern. Bei Wolfsburg war es dann oft VW. Werder Bremen, Olli, du kennst den Verein ein bisschen besser.
Ja, ich habe in Bremen studiert, deswegen habe ich da länger gewohnt und habe mich dann mal so ein bisschen auch eingefuchst in die jüngere Werder-Vergangenheit und da war es halt vor allem Jürgen L. Born, der damals, ich glaube, Südamerika-Chef, wenn mich nicht alles täuscht, für die Deutsche Bank war.
Richtig, ja.
Und dort seine Kontakte genutzt hat, was erstmal irgendwie total nach Unterwelt klingt, aber er hat sie halt fußballerisch genutzt. Er hat sie dafür genutzt, dass wenn irgendwelche Spieler da auf dem Platz verhaltensauffällig wurden, dass er dann da jemanden hingejagt hat oder am Ende selber hingefahren ist und dann in Bremen angerufen hat und gesagt hat, Leute, das wäre doch vielleicht einer. Da
hat der Born dort gewohnt, in
Südamerika. Ja, genau, der war Südamerika-Chef, hat dort auch gewohnt. Ich muss zugeben, ich weiß gerade nicht, ob es direkt auch in Peru war, das weiß ich gerade nicht, aber er hat auf jeden Fall, war erst Chef von verschiedenen Deutsche Bank Sitzen sozusagen von der Deutschen Bank in verschiedenen Ländern und am Ende war er sogar Südamerika Verantwortlicher und dadurch das hat Werder halt ähnlich wie das Kalmund zum Beispiel kurz nach der Wende, der dann einfach quasi sich die besten DDR-Spieler geholt hat, hat Jürgen L. Born das damals wirklich clever gemacht, diese Spieler zumindest auf Werder aufmerksam zu machen.
Stark, ich bin sehr beeindruckt. Du könntest das Geschäftsführerquartett wahrscheinlich mit verbundenen Augen spielen. Jürgen L. Born ist tatsächlich der Initiator gewesen, denn er hat in verschiedenen südamerikanischen Ländern gearbeitet für die Deutsche Bank. Das hat Olli eben wunderbar alles erklärt. Und er hat im Rahmen einer Copa America in der Vorrunde im Stadion gesessen in Paraguay und hat Peru gegen Japan sich angeschaut. Und in diesem Spiel, ich glaube, es war das vierte Länderspiel von Claudio Pizarro, hat Claudio eben einen unfassbaren Eindruck auf Born gemacht. Und dann saß er irgendwann, lange danach, in Lima in einem Hotel und hatte irgendwie die Abendplanung noch nicht durch und hat sich gelangweilt, was auch immer, und dachte sich, ja, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Ach, da war doch damals dieser Pizarro. Und er hatte seinen Posten als ehrenamtlicher Vorsitzender der Geschäftsführung bei Werder im Juli angetreten, 99, und dachte sich, okay, dann fahre ich da mal hin. Und ist dann zum Trainingsgelände von Alianza Lima und da gab es nie Training für die Öffentlichkeit, sondern quasi immer nur hinter verdeckten Zäunen. Und dann hat er wirklich so ganz abenteuerlich, ist er um diesen Zaun rumgelaufen, hat ein Loch gesucht, ist da durch und hat sich im feinsten Banker-Zwirn eben Claudio Pizarro angeschaut und war hin und weg, fliegt zurück nach Bremen, spricht mit Klaus Allofs. Klaus Allofs sagt, ja, cool, wir fliegen hin. Und dann sind beide durch dieses Loch durch, in diesen Zaun. Also das ist zumindest die Legende von Jürgen L. Born. Das muss sehr witzig gewesen sein. Ich glaube, sie mussten auch ein bisschen nachhelfen, dass sie da beide durchgepasst haben. Und dann haben sie Kontakt zu Pizarro aufgebaut. Und es ist an sich eine witzige Geschichte, weil, wie das oft so ist, Pizarro noch sehr jung und der Vater, Marinesoldat, hatte irgendwo schon irgendwie klare Pläne für seinen Sohnemann. Und auf einmal kommen dann eben zwei Geschäftsleute aus Deutschland und wollen den Sohnemann
haben
und 11.000 Kilometer entfernt Fußball spielen lassen. Und dann gab es einen, wie so oft, so berühmten Verbrüderungsabend. Es ist viel Pisco Sour geflossen, wie Jürgen L. Born im Nachhinein sagt. Und dann haben sie diesen Deal klar gemacht. Und das Problem war, sie hatten natürlich irgendwo die Absprache mit den Eltern von Pizarro getroffen. Auch der Berater Delgado saß mit am Tisch, Carlos Delgado. Aber sie mussten eben noch mit Alianza Lima, dem Verein von Pizarro, das Ganze klären. Und ja, diese Verhandlungen waren etwas abenteuerlicher.
Weil die hatten einfach Wahnsinnstypen in ihrem Vorstand und die folgten vom großen Geld und wir wollten ja nicht viel bezahlen. Damals war Werder ja auch in einer Situation, sie waren gerade dem Abstiegsgespenst von der Schippe gesprungen und da war nicht viel Geld in der Kasse und es musste also alles mit wenig Geld funktionieren. Und die Verhandlungen waren tatsächlich hart, ja. Und dann hatten wir eben auch noch Betis Sevilla als Konkurrenten im Kampf um Claudio. Und diesen Kampf mussten wir auch noch bestehen. Auch war es schon witzig, wenn die immer ihre Jacken aufklappten und der eine zeigte dann immer so einen Revolver. Aber es ist nicht so ganz untypisch gewesen zu der Zeit. Das kam schon vor. Nur wir ließen uns dadurch nicht beirren.
Ich finde das übrigens geil, dass er erst erwähnt, dass die Schwierigkeit war, dass BT Sevilla dazu kam und dann die Revolver-Geschichte auspackt. Ich hätte gedacht, dass das andere vielleicht ein bisschen anstrengender
machen könnte. Ja, vor allem, ich musste jetzt bei Revolvern sofort an unsere erste Nachholspielfolge denken.
Ja,
als in Uruguay auch die ganzen Revolverhelden unterwegs waren.
Und die ganzen beschlagnahmt wurden. Wie viel waren es? 1300 beim WM-Finale?
Ich glaube, so um den Dreh, ja. Aber BT Sevilla ist insofern von ihm nur angedeutet, denn das soll, also das sagt er zumindest im Weser-Kurier in dieser Pizarro-Ausgabe, Jürgen Elborn, dass sie quasi eine Finte gestellt haben, denn die Funktionäre von Betis hatten dann Jürgen Elborn angerufen, als Pizarro schon in Deutschland war, denn er hatte bei denen anscheinend einen Vorvertrag unterschrieben und sie wollten wissen, wo ist der? Und dann hat er behauptet, dass der in Hamburg in einem Hotel übernachtet, Pizarro, und tatsächlich war er aber in Bremen im Parkhotel. Und dann sind eben die Verantwortlichen von Betis Sevilla nach Hamburg gefahren und haben am nächsten Tag dann sehr, sehr aufgebracht bei Born wieder angerufen und meinten, was soll das? Und er sagt, das war eben ausschlaggebend, dass dann am Ende, also in dieser Nacht dann auch Pizarro den Vertrag unterschrieben hat.
Wow.
1,6 Millionen Mark Ablöse.
Ich kann gerade nicht einschätzen, ob das 1999, das war eher wenig, ne? Oder?
Ja, er sagt sie selber auch, sie hat nicht viel Geld und
ja.
Wenn man sich anschaut, was Pizarro an sportlichen Leistungen erzielt hat in seiner Karriere, dann ist es natürlich ein Schnapper. Mhm. Interessanterweise denkt man immer so, die Doublesaison der Bremer 2-3, 2-4, dass da Pizarro auch ein Teil war, aber Pizarro ist eben davor gewechselt, nämlich zu deinem Verein, zum FC Bayern München.
Da waren dann nämlich Klose Klasnitsch, glaube ich.
Genau, aber das ist eine schöne Aussage von Born, der dann eben gesagt hat, naja, trotzdem war Pizarro Wegbereiter dieses Doubles, denn mit der Kohle, die man für ihn bekommen hat, und die Bayern haben damals auch tief in die Tasche gegriffen, konnte man eben spätere Leistungsträger wie Miku zum Beispiel transferieren oder Caristeas oder auch die Leute, die schon da waren, auch irgendwo bei Laune halten, so wie Ailton. Und und dass er natürlich auch im Nachhinein dann unfassbare Prägung auf diesen Verein hatte, steht ja so oder so außer Frage. Zwei Menschen haben Pizarro in seiner Anfangszeit in Bremen besonders geprägt. Trainer Thomas Schaaf ist klar, der kurz davor Cheftrainer wurde, für Felix Magath übrigens. Und
haben ja auch 99 den Pokal geholt,
genau,
unter Thomas Schaaf.
Ganz überraschend.
Gerade so den Abstieg verhindert, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Und dann Pokalsieger geworden, wo dann noch Frank Rost, ich glaube, gegen Matthäus gehalten hat oder so.
Ganz genau. Und also Thomas Schaaf war die eine Figur und die andere war natürlich Kugelblitz Ailton.
Die Menschen lieben ihn hier in Bremen und das kommt eben, weil er so ein Mensch ist und weil er eben auch solche Leistungen gezeigt hat und sich eben auch hier mit Bremen und mit Werder Bremen identifiziert hat.
Es ist ein guter Mensch, ein guter Head. Die Fußballer, das brauchen nicht so viel erzählen. Das ist eine Klach. Das ist die beste Latino in der Bundesliga.
Ja, das war natürlich uns Ailton. Ich zeige euch mal ein Foto von den beiden.
Ach schön.
Betonung, die Hose von Ailton.
Ja, das Foto werden wir als Begleitmaterial mal auf unserem Instagram-Account hochladen. Ailton hat die Hose auf 7:30, wie meine Oma immer gesagt hat.
Ailton hat eine lange Hose an, Pizarro eine kurze, aber es ist die gleiche Hose.
Ja, ist wirklich, also schön beschrieben.
Ja, ja, das Foto gibt's auf Instagram.
Ja, also irgendwie hat die Hose was auch von seinem Hals, ne? Also irgendwie wenig Haut zu sehen.
Ja.
Ja, aber trotzdem war natürlich Ailton für Pizarro es war ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Die beiden haben unfassbar voneinander profitiert, haben insgesamt 2 Jahre zusammengespielt.
Mehr nicht, ne? Das ist eigentlich krass. In meiner Erinnerung haben die 4, 5, 6 Jahre zusammengespielt.
Und ohne Pizarro wäre wohl auch Ailton leistungstechnisch, Betonung bei Ailton, wohl nicht explodiert. Denn also ein Jahr vor Pizarro war Ailton bereits in der Bundesliga und hat unter Trainer Felix Magath kaum gespielt. Dann hatte er schon mit seinem Berater überlegt, ja, bleibe ich jetzt oder gehe ich zurück, also nach Südamerika. Und dann hat Werder eben einen guten Transfer-Coup gemacht, nicht nur mit Pizarro, auch mit Landsmann Julio César. Und gerade im Angriff hat das eben wunderbar funktioniert mit Ailton und mit Pizarro. Beide schwärmen in höchsten Tönen voneinander.
Ist auch krass eigentlich, ne? So, wenn ich jetzt gerade mal kurz überlege, so zwei schon eher klassische Mittelstürmer miteinander. Also wenn du Gomez und Klose nebeneinander hätte, also
ja, die beiden.
Damals hat man halt fast immer mit zwei Stürmern einfach
gespielt. Ja, ja, klar, 3-5-2 oder so.
Ja, und Ailton war eben der schnelle, flotte Angreifer, der oft auch die Konter eingeleitet hat.
Ja, und Pizarro hat den Ball festgemacht. Ja, genau. Stimmt schon. Stimmt. Ja.
Pizza Toni. Das ist heute noch legendär
in den heiligen Hallen der Bildzeitung.
Ja. Dieses Jahr. Wir hatten hier im Vorgespräch auch eine Pizza. Da muss ich vorhin so ein bisschen dran denken. Pizza Toni wäre auch, ja, was würde man da draufpacken? Wahrscheinlich sehr, sehr viel scharfe und würzige Zutaten. Das Ganze war nicht nur auf dem Platz ein eingeschworenes Team, sondern eben vor allem neben dem Platz. Ailton sagt auch hier in diesem schönen Weser-Kurier, wir haben Party gemacht, aber professionell. wir wollen zu dieser Beschreibung nochmal bitte den Vorsitzenden der Geschäftsführung Jürgen Elborn hören.
Da ging nachts um 3 mein Telefon und ich gehe ran, ja, hier Ailton. Ich spring schon hoch, ich denke, der ist mit dem Auto gegen den Baum geknallt und sag, was ist denn los? Ja, Pizarro hat ja noch nicht mein Telefon und legt wieder auf. Also, er wollte bei mir anmelden, dass wir ihm langsam mal ein Handy besorgen sollten. Aber die beiden, hieß ja auch wieder, dass die beiden um die Uhrzeit noch unterwegs waren. Aber das habe ich Thomas Schaaf damals auch immer erklärt. Südländer, die gehen nach Hause und schlafen eine Siesta von 5 Uhr bis um 11 Uhr abends und dann gehen die einfach noch mal 3 Stunden spazieren. Ja, also.
Das ist auf jeden Fall in den Top 3 unserer bisherigen, der schönsten Einspieler.
Und er muss es wissen, der hat ja jahrelang in Südamerika gearbeitet. Geil. Diese Aussage ist übrigens vom Audi Star Talk eingeholt worden, als dort Pizarro, ich glaube 2016, zu Gast war. Also das war auch immer ein sehr beliebtes Thema, natürlich, also entweder Ailton oder Pizarro eben auf einen der beiden anzusprechen. Ailton sagt, finde ich ganz solidarisch, Pizarro ist nur einmal aus dem Heimaturlaub zu spät zurückgekommen. Ja. Er dagegen mindestens 10 Mal.
Also jedes Mal quasi.
Ja. In diesem Rahmen fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, wo ich sie gehört habe, diese unfassbar witzige Norderney-Geschichte, dass Ailton zu spät kam aus Südamerika, dann gelandet ist am Flughafen und nicht auf dem Schirm hatte, dass Werder auf Norderney trainiert. Und dann hat er sich wohl ins Taxi gesetzt und ist mit dem Taxifahrer losgefahren und wusste aber gar nicht, wo das Hotel ist. Und irgendwann stellt er dann fest, ach, Norderney ist ja eine Insel. Und dann ist wohl der Taxifahrer mit ihm sogar noch auf die Fähre gefahren. Ja, das
Taxi-Meter, ich habe da 5-6 Jahre gewohnt. Also das ist nicht so groß. Also du wirst dann auch schon mal entdeckt. Ich muss zugeben, dass wir einmal, da waren wir abends dann oder nachts auch noch länger unterwegs und dann waren wir Daten in so einer kleinen, ja, eher so ein bisschen schrammeligen Kneipe in Bahnhofsnähe und es stand auf einmal Ailton da neben uns und hat mit ein paar Jungs und Mädels da was getrunken und gedartet. Also es ist, jeder sieht den anderen. Aber ich meine, das Ding ist ja immer, und das kann man ja Ailton und Pizarro nie vorwerfen, das ist ja auch das, was Born impliziert, solange die Leistung da ist, naja, dann schwamm drüber.
Ja, eine andere Geschichte, die rund um die beiden legendär ist, hat sich im Jahr 2000 zugetragen. Wir sind kurz vor der Winterpause, vorletzter Spieltag. Und beide hatten bereits 4 gelbe Karten, wollten aber früher in die Heimat, um natürlich auch irgendwo in die Sonne zu kommen. Und dann hat, glaube ich, erst Ailton gespielt, dann ist Pizarro eingewechselt worden und Ailton hatte bereits eine gelbe Karte gesehen, also 5. Und dann hat er wohl, wie er selber sagt, zu Pizarro gesagt, Claudio, pass jetzt bloß auf, hol dir nicht auch eine gelbe Karte ab, weil das sieht extrem blöd aus. Ne? Und im Endeffekt haben beide dann er hat auch noch eine bekommen, eine gelbe Karte. Und obwohl sie beteuern, es war keine Absicht, es war kein Spiel dahinter, hat Thomas Schaaf beide dann bestraft und hat sie dann in diesem Auswärtsspiel, bei dem sie dann beide gesperrt waren, in Unterhaching bei Minustemperaturen in den Fanblock gepackt. Und er hat das auch so ganz sportlich argumentiert, ja, wir brauchen jetzt jeden Fan da unten.
Ja.
Aber das ist nicht weit weg vom P1. Ich glaube, wir kommen der Geschichte langsam näher.
Wir kommen der P1-Geschichte langsam näher. Die Rückfahrt war dann auch noch mal blöd, weil der Flieger ist ausgefallen. Da mussten Ailton und Co. auch noch 10 Stunden mit dem Bus zurückfahren. Ja, die Heimat hat sich wahrscheinlich auch gewundert. Wo bleibt der?
Dafür aber, sind sie dann beide wahrscheinlich eine Woche länger geblieben.
Ja, also da haben sie sich ein bisschen Zeit gelassen. Ansonsten waren die beiden, wie ich schon jetzt mehrfach erwähnt habe, sehr, sehr flott auf dem Platz unterwegs. Und sie waren auch verantwortlich für eines der vielen Wunder von der Weser. Denn im UEFA Cup in der 3. Runde gegen Olympique Lyon stand es im Hinspiel 0-3. Werder musste also im Rückspiel 3 Tore aufholen und es stand im Weserstadion 3-0. Sie hatten da schon 3 Tore erzielt und dann kam die 77. Minute.
Konterchance, Ailton. Auf gleicher Höhe mit Brechet, aber nicht mehr lange. Schauen Sie sich das an. Und er hat den Blick und das ist das Tor. Tor für Werder Bremen. Claudio Pizarro und spätestens jetzt ist er der Inka-Gott. Der Stürmer aus Peru bringt Werder in der Addition beider Spiele in Führung.
Ja, vielleicht habt ihr die Stimme zu Hause erkannt. Das war Tino Polster. In Folge 34, als wir über Jägermeister und Eintracht Braunschweig gesprochen haben, war er hier bei Nachholspiel zu Gast. Liebe Grüße, Tino.
Er war auch später noch Mediendirektor bei Werder Bremen.
Genau so ist es. Und er hat uns in einem wunderbaren Live-Call, also Live-Kommentar für alle, die dem Ganzen nicht so wohlwissend sind, nochmal verdeutlicht, was denn Pizza Toni für eine sportliche Bedeutung auch hatte. Wie wir vorhin festgestellt haben, der eine ist gekontert, der andere hat ihn reingedrückt. Erst im Viertelfinale war dann gegen Arsenal Schluss. Das muss ich sagen, wusste ich auch nicht mehr. Mhm. Ja, Mario, wir nähern uns jetzt aber deiner Zeit, beziehungsweise deinem Verein. Denn 2001 ging es dann für Pizarro weg aus dem kleinen Bremen ins große München, da wo wir alle hier leben. Und zwar zum frisch gebackenen Champions-League-Sieger Bayern München. Ein Star-Ensemble und seine Visitenkarte waren 19 Tore, die er damals in der Saison geschossen hatte, auch echt viel. Und er hat sich sofort in die Mannschaft integriert. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich mit meiner ganzen Werder-Brille irgendwo so eine Wissenslücke habe. Als er 2001 zum deutschen Rekordmeister gewechselt ist, klar, 19 Tore klingt viel und so weiter, aber du hattest da ja auch eine Truppe mit Kahn, mit Salihamidžić, Giovane Elber. Und dann kommt da Pizarro.
Große Egos.
Dann kommt da Pizarro und ich meine, wir können jetzt die Statistiken vorlesen, aber wie war das damals für dich als Bayern-Fan? War das für dich so der Top-Transfer in der Liga? Hast du dich auf Pizarro gefreut? Dachtest du dir, ach, stell dir mal zu den anderen Superstars? Was war so dein Eindruck?
Also dadurch, dass Bayern die Champions League da vorher gewonnen hatte und da Elber und Janka wahnsinnig viel gespielt haben und natürlich Elber vor allem auch ein absoluter Star war, war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, boah krass, jetzt kommt da auch noch Pizarro dazu, jetzt sind wir auf Jahre unschlagbar. Das war nicht das fehlende Puzzlestück für alles. Aber was ihn halt ausgezeichnet hat von Anfang an, ist, dass er bei den Bayern so ein fröhliches Leben reingebracht hat. Nicht nur in der Mannschaft, das kann ich gar nicht gut beurteilen, aber vor allem auch was die Fans betrifft, weil jeder in München und außerhalb, jeder Bayern-Fan, wenn du ihn auf Claudio Pizarro ansprichst, freut sich jeder erstmal den Namen zu hören. Und das hat am Anfang halt auch schon diese südamerikanische Mentalität, hat einfach gut getan. Und das war am Anfang fast wichtiger als der Transfer an sich, weil Bayern hat die Jahre danach ja immer wieder Spieler gekauft, auch von Werder, also Klose und Ismael und was weiß ich, da kamen ja immer wieder Spieler und auch Bayern hat immer wieder mal einigermaßen gute Stürmer von anderen Bundesligisten gekauft. Da war ja zum Beispiel auch Hashimian und Ali Dai und so dabei.
Ja.
Das war klar, dass Claudio Pizarro nicht in die Kategorie fällt, aber sie haben schon immer wieder mal irgendwen gekauft und du hast dich als Bayern-Fan nicht auf jeden gleichermaßen gefreut, das ist klar.
Zum Beispiel in dem gleichen Transferfenster kamen auch Robert und Niko Kovac zu den Bayern.
Ja. Ach, das ist interessant.
Ja. Und noch Markus Vollner und Pablo Thiam, aber nur so nebenbei.
Klar, also, da war Claudio Pizarro schon ein großer Name, weil der da natürlich auch als Stürmer...
7,54 Millionen Euro, sagt Transfermarkt.de umgerechnet.
Ja, das ist, genau, man muss es ja immer so ein bisschen rundrechnen dann irgendwie im Nachhinein.
Irgendwas um die 15 Millionen Mark.
Aber Werder hat auf jeden Fall einen Mega-Deal abgeschlossen, denn er ist ja wirklich für ein Apfel und ein Ei für die damaligen Verhältnisse nach Deutschland gewechselt. Aber du hast es angesprochen, Mario, bei Hitzfeld hat das auch mal schön auf den Punkt gebracht, dass er natürlich sportlich diese Spielintelligenz und diese unglaubliche Fähigkeit von Pizarro, Situationen auch vorauszuahnen, sehr, sehr geschätzt hat. Aber dass er natürlich auch in so einer Champions-League-Siegertruppe durch seine sympathische Frohnatur irgendwo auch keinerlei Probleme hatte, sich zu integrieren. Er hatte vor allem auch nach seiner Zeit mit Ailton einen neuen Sturmpartner. Und auch dieser weiß, sagen wir mal, ganz interessante Geschichten von Pizarro zu erzählen.
Es war sein Geburtstag und wir haben hier auf die Wiesen gefeiert mit Familie. Ne? Kein Bier getrunken, ganz klar, weil 2 Tage später, 3 Tage haben wir gespielt. Aber leider Ottmar Hitzfeld hat das erfahren und dann hat gesagt, Giovanni, das geht nicht. Du bringst du die Jungspieler jetzt auf die Wiesen zum Zaufen. Und er hat gesagt, wenn wir nicht gewinnen, und dann du bist schuld und dann musst du die Strafe zahlen. Beim Spiel habe ich 2 Tore geschossen und Claudio 2. Und dann die Spieler von uns hat gesagt, Trainer, lass die Brasilianer und Südamerikaner, lass sie ihm auf die Wiesen gehen. Weil und dann sind sie erleichtert und können besser Fußball spielen.
Das klingt ein bisschen, als wenn Giovanni Elber ein Schüler Jürgen Elborns ist. Also der hat es ja auch gesagt, ne? So ist das bei den Südamerikanern, die sind dann halt so mit Siesta und dann Vollgas. Also Giovanni Elber gibt ihm schon mal recht.
Ja, und also er hat das, wie jeder wahrscheinlich sich denken konnte, in einem Sky-Mikrofon auf der Wiesn gesagt. Du hast natürlich dann auch so die Disziplin-Fanatiker wie Ottmar Hitzfeld, die auch mit dieser ganzen Art erstmal zurechtkommen mussten. Das hat er ja gerade wunderschön auch beschrieben. Und er spricht übrigens von einem 4:1 gegen Bochum. Und es sollte eine sehr erfolgreiche Zeit bei den Bayern insgesamt werden, denn er hat nicht nur später das Training von Felix Magath überlebt, sondern er gewann unter anderem 2003, 2005 und 2006 das Double mit den Bayern.
Und er hat auch in der ersten Saison, das habe ich jetzt gerade nebenbei nachgeschaut, 30 Spiele schon gemacht in der Bundesliga. Also er war schon nicht nur so ein Ersatzmannschaft oder Ersatzspieler, von dem man sich ein bisschen was erhofft und dann bringt das halt oder bringt es nicht, weil bei den Bayern sind 7,5 Millionen egal, so auf die Art, sondern er hat einfach 30 Spiele gemacht, 15 Tore, 2 Assists, also gute
Quote. Ja, wenn du schaust, er ist 2001 gekommen und wer ist 2002 gegangen? Carsten Janka und Paulo Sergio, zwei andere Offensivspieler. Heißt, er wurde, genau was Mario sagt, er hat sich durchgesetzt und zwei andere altgediente Spieler und auch nicht gerade unerfolgreiche Spieler, die hat man dann halt abgegeben.
Ich frage mich auch, wie das ist. Man kann jetzt erstmal sagen, es ist extrem schwierig, in eine Mannschaft hineinzukommen, die gerade die Champions League gewonnen hat. Andererseits als junger Stürmer mit einer, wie gesagt, auch bisher ganz guten Quote, ist es ja vielleicht auch gerade eine mega Herausforderung und auch eine gute Zeit, ne? Weil du kannst eben irgendwo neues Gesicht werden, du kannst irgendwo diese erfolgsverwöhnte Truppe irgendwo mit
genau, du bist halt noch nicht satt, das ist ja, total genau, gut. Ja. Also du bringst halt Feuer rein, sonst ist die Gefahr zu groß. Ich meine, das kennt jede große Mannschaft, dass man im kommenden Jahr vielleicht ein bisschen gesättigt ist und auch langsamer und verwöhnter und fauler wird, aber wenn du einen Pizarro hast, der damals ja noch ziemlich jung war, also warum nicht? Also es kann deine Mannschaft ja nur nach vorne bringen.
Also der Peruaner hat ja, wie wir heute auf jeden Fall jetzt feststellen werden, des Öfteren in seiner Karriere die Repeat-Taste gedrückt. Also seine Zeit bei den Bayern endete 2007, aber es sollte ja dann noch später ein zweites, auch sehr erfolgreiches
Kapitel geben. Ist auch lang, ne? Also 6 Jahre hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass er so lang bei den Bayern war.
Und dann ist er ablösefrei auf die Insel gewechselt, zum FC Chelsea, damals mit 28 Jahren. Bei Chelsea spielte bereits Michael Ballack. Und Pizarro ist gewechselt mit dem klaren Ziel, die Champions League gewinnen zu wollen. Denn wer so oft das Double holt, hat wahrscheinlich extrem großen Titelhunger, dann auch international sein können und unter Beweis zu stellen. Und die Ansage war damals so ein bisschen von Seiten der englischen Medien, dass er dem formschwachen Andrei Shevchenko so ein bisschen Feuer unterm Hinter machen soll. Und als Backup für Drogba und Kalou agieren sollte. José Mourinho wollte ihn unbedingt haben. Die beiden haben telefoniert, wie das so üblich ist. Und nach 3 Monaten musste Mourinho gehen. Und es übernahm Abraham Grant. Den kennt vielleicht der ein oder andere noch, wenn man an die Chelsea-Zeit denkt in diesen Jahren. Und der Sturm war vollgepackt mit Alpha-Tieren, mit krassen Knipsern.
Und vor allem mit größeren Namen. Das war ja das Problem. Abraham Grant hat dann nicht mehr so sehr auf Pizarro gesetzt. Du hattest gerade im Shevchenko erwähnt. Es gab ja so viele Chelsea-Spieler damals, also auch so ein nicht nur Shevchenko, auch Robben hat sich ja auch nicht wirklich durchgesetzt dort. Das war die Zeit, fand ich, bei Chelsea, wo es wirkte so ein bisschen wie so eine Serie A-Mannschaft, die so die Abgehalfterten ranholt. Also bei Chelsea sind ganz viele scheinbar großen Karrieren nicht so zu ganz großen Karrieren geworden, weil sie entweder Verletzungsprobleme hatten, siehe Robben, oder halt einfach Integrationsprobleme in England oder in der Premier League, wie bei Shevchenko, die dann bei anderen Vereinen, in anderen Ländern, in anderen Ligen zu Weltstars wurden. Also ja, vielleicht hatte Pizarro auch einfach Pech mit dem Trainer, Pech mit der Zeit. Vielleicht wäre ein Jahr später oder früher besser gewesen.
Ja, er hat dann auf Scolari gehofft, der dann irgendwann neuer Trainer wurde. Und trotzdem hatte Chelsea einfach zu viel Geld. Sie haben dann auch noch Anelka im Winter geholt. Ja, und dann hast du eigentlich gleich 4, 5 Endgegner vor dir.
Bei Chelsea zieht sich das irgendwie so ein bisschen durch, habe ich so das Gefühl.
Finde ich auch, ja.
Weil auch Torres dahin gegangen ist. Und das war sogar innerhalb der Liga. Da kann man nicht sagen, ja, konnte nicht mit der Premier League umgehen. Genau. Der war in Liverpool mega gut und dann bei Chelsea hat er aber nicht
Trainer oder so, ja.
Ja.
Jetzt haben sie einen neuen Kurs eingeschlagen und wir sind sehr gespannt, wie Timo Werner diese Mannschaft prägen kann von Frank Lampard. Aber für Pizarro war es dann irgendwo am Ende des Tages eine sehr frustrierende Zeit in London. 32 Spiele, 2 Tore. Wenn man die Zahlen aus den davor hergegangenen Saisons nimmt, alles absolut unter seinem Wert. Naja, und dann hat sich die Frage gestellt, was mache ich denn jetzt? Ne? Und dann kann man sich vorstellen, hat er wahrscheinlich
Nur zwei Optionen gesehen.
Oder Werder, ja. Und Bremen war ja von London irgendwie auch näher dran, so gefühlt.
Ja, ich weiß nicht, ob es damals schon Ryanair gab.
Aber. Ja, aber da hat er sich auf jeden Fall dann erstmal auf Leihbasis zurück zu Werder schicken lassen. Das war natürlich für jeden Werder-Fan also nach dieser Zeit bei den Bayern, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Der hat so oft das Double geholt, der war ja dann schon irgendwo echt in der Kategorie, ja, kurz vor Weltklasse und dann kommt er zu Werder zurück und da hat er dann wieder die Frohnatur den Knipser raushängen lassen. Und 2009 mit Grün-Weiß den DFB-Pokal geholt.
Gestern, es war super, ehrlich. Ich habe das gewartet, weil mein letztes Jahr hier, ich habe das Pokalfinale verloren gegen Bayern. Und gestern haben wir es geschafft und es ist ein super Gefühl, mit Bremen das Pokal zu gewinnen. Und diese Stimmung hier, dieses Gefühl ist was Besonderes.
Ja, und vor allem, das war doch auch diese Megasaison, ne, wo sie auch im UEFA-Cup-Finale standen gegen Donetsk.
Wo er auch getroffen hat, der Treffer wurde zurückgenommen.
Ja, und wo sie ja auch so ein bisschen, ja nicht beschissen wurden, aber ich glaube Diego und Almeida waren gesperrt oder Özil und Almeida? Ich weiß nicht, auf jeden Fall Almeida
Diego,
war gesperrt.
Diego war gesperrt.
Ja, dann Diego und Almeida waren gesperrt und das war, ja im Halbfinale, das war so ein bisschen, musste man da jetzt irgendwie nochmal die beiden sperren, aber es war dann cool, dass er sich wenigstens oder dass die Mannschaft sich damit belohnt haben. Überleg mal, Özil, Diego und Pizarro in einer Mannschaft, dann irre. Hast du noch den Almeida, der den linken Fuß hatte, der irgendwie einen Waffenschein braucht. Also es war eine wirklich krasse Truppe.
Und weil wir ja vorhin darüber gesprochen haben, wo er denn nun mehr Legendenstatus hat, bei den Bayern oder bei Werder Bremen, von seinen insgesamt 18 Titeln, wie viele hat er mit Bayern geholt und wie viele mit Werder?
Ich tippe mal, dass das der einzige Werder-Titel war, oder?
Richtig. Ist krass, oder?
Hat er 17 Titel bei den Bayern geholt?
Ja, ich meine, da sind natürlich auch so Sachen dabei wie weiß ich nicht, UEFA Supercup oder ähnliches, ja, aber
Titel halt.
Ja, aber sagen wir mal, die größten waren 6 Meisterschaften.
Ja, einer von 18 bei Werder, krass. Aber da siehst du halt, und das habe ich ja ganz am Anfang, deswegen habe ich auch nicht gesagt, seine Knipser-Mentalität im Strafraum, sondern eben seine Art, dieses schelmische Grinsen, weil das ja auch der Grund dafür ist, warum er diesen Status dort hat, ein Titel jetzt hin oder her. Selbst wenn er das Finale dort nicht gewonnen hätte mit Werder oder bei Werder, wer hätte ja jetzt genau den gleichen Status.
Absolut. Und das ist ja auch am Ende das Schöne, wenn du eben auch nicht so erfolgsverwöhnt bist, auch wenn das natürlich eine historisch gute Saison war. Also jetzt mal abgesehen vom UEFA-Cup-Finale, hat sich da natürlich die ganze Mannschaft irgendwo die Krone aufgesetzt. Pizarro war natürlich nur ausgeliehen. Das heißt, es ging dann nach diesem Erfolg in Berlin für ihn zurück. Aber diese wieder aufgeflammte Liebe zu Werder sollte nicht eine erneute Fernbeziehung werden. Also gab es Wege und Mittel, Pizarro dann zurückzuholen. Und dann stand er da am 18. August 2009. Die Premier League lief schon, auch die Bundesliga war schon 2 Spieltage alt. Und auf einmal unterzeichnet Pizarro einen 3-Jahres-Vertrag, was für die Stadt, für den Verein, für alle Fans natürlich ein riesen unerwartetes Highlight war. Und dann hat er bis 2012 in 3 Jahren 43 Treffer erzielt und damit dann auch seinen Kumpel und Wiesenfreund Giovane Elber als besten ausländischen Schützen der Bundesliga abgelöst. Schon interessant, wenn dein Herz mitspielt, wie gut du dann wirst.
Ja, und das sollte ja auch nicht bei weitem nicht der letzte Aufenthalt in Bremen sein.
Nee, das ist sowieso, wenn du die Karriere von Pizarro quasi nachzeichnest, dann hast du immer das Gefühl, warte mal,
Zickzack.
Ich, Da war er doch schon mal. Und hier vielleicht mal bei Transfermarkt.de gucken. Also das wird gleich auch mit Jana, glaube ich, ganz interessant. Denn die musste ja genauso tief in Pizarros Karriere rein und irgendwie gucken, welche Sachen...
Die den dann ja wahrscheinlich bei seiner nächsten Station dann zum ersten Mal richtig kennengelernt, als er dann wieder zurück nach München oder wieder mal nach München gewechselt ist.
Sehr schöne Überleitung, genau, denn mit 33 Jahren und schon diversen Titeln im Schrank ist er dann ablösefrei zurück zum deutschen Rekordmeister.
Und als er 2001 zu den Bayern ging, waren die ja gerade Champions-League-Sieger und genau. Um ein Haar wäre er ja wieder zum Champions-League-Sieger gewechselt. Die haben, klar, das Finale hier 2012 in München verloren, aber es hätte passieren können. Aber, da kommst du mit Sicherheit gleich drauf, Hans, dann hat er ja mitgeholfen.
So ist es. Er hat ihm da mitgeholfen, sich auch dann seinen persönlichen großen Traum zu erfüllen, was ja ihm mit Chelsea verwehrt blieb, die Champions League am Ende zu gewinnen. Das Finale in Wembley gegen Borussia Dortmund. Olli, eine Runde Mitleid mit dem BVB. Pizarro war natürlich jetzt nicht Stürmer Nummer 1 neben Mario Gomez und Mandzukic, aber er war eben präsent, mit 33 Jahren unfassbar erfahren, hatte im Ausland gespielt, sprach mehrere Sprachen und was wir vorhin schon erwähnt haben, er war eben auch ein Bindeglied. Gerade bei den Bayern, wo sehr viele Nationen unter einem Kabinendach sind. Pizarro hat Späße gemacht, er hat aber auch mit Spielern gesprochen, war vor allem bei den Reservisten auch ein sehr beliebter Ansprechpartner, weil er eben da auch mit seiner ganzen Erfahrung irgendwo auch immer so ein bisschen Wind rausgenommen hat und sicherlich am Ende ein ganz wesentlicher Faktor auch war für diesen Trippelsieg.
Ja, also in der Phase, als er da bei den Bayern war, ich glaube dann 3 Jahre waren es, die haben ja jedes Jahr dann nochmal um ein Jahr den Vertrag irgendwie verlängert. Das war wahnsinnig wichtig und der war auch gut, das muss man auch sagen. Also wenn er gespielt hat, dann war er richtig gut, trotz 33, 34 oder so. Ist ja kein Alter für Claudio Pizarro, wissen wir ja heute. Aber der war echt...
Ja, das Lustige war, dass ja auch, Hans hat ganz am Anfang die ganzen Trainer erwähnt. Jupp Heynckes hat von ihm geschwärmt, aber dann natürlich auch Pep Guardiola, der hat auch von diesem Spieler geschwärmt und hat immer wieder gesagt, hätte sehr viel dafür gegeben, den Claudio Pizarro mit 27 zu trainieren. Weil er da wirklich, also oder mit 8, ich weiß es nicht mehr genau,
24, glaube ich, sogar noch.
Oder so Mitte, Ende 23.
Es hat er gerade vor kurzem erst
gesagt. Ja, genau, vor Wochen.
Er hat gesagt, zum 40. oder so, oder zum
41. Nee, ich glaube, zum Karriereende war es, glaube ich. Zum Karriereende, dass er gesagt hat, Claudio Pizarro, ey, ein echter Weltklasse-Stürmer, zu meiner Zeit leider etwas in die Jahre gekommen. Wenn ich ihn aber mit Mitte 20 erlebt hätte, bester Stürmer.
Genau.
Und wenn das Pep Guardiola sagt, und zwar nicht nur aus Spaß, weil Pep Guardiola ist immer auch pragmatisch und Realist, und kein Träumer, also das ist eine wahnsinnige Auszeichnung.
Und andersrum hat Pizarro auch über Guardiola gesagt, dass ganz er genau, sein Spiel nochmal auf ein anderes Level gehoben hat.
Ja, ja, und dass er auch taktisch natürlich irgendwo ein Genie ist. Er schwärmt aber auch sehr von Jupp Heynckes, so wie jeder aus der 2013 Trippelmannschaft, weil Jupp Heynckes eben, glaube ich, am Ende auch all die Attribute mitgebracht hat, die auch Pizarro als Mensch sehr wichtig sind.
Ja.
Das Nahbare, auch irgendwo das... ja, also dieses Emotionale und Kollegiale vor allem, das hat er wie kein anderer in der Kabine und rund um die Siebener Straße vorgelebt. Du hast es eben schon erzählt, Pizarro hat viele weitere Einjahresverträge dann bekommen und dann sein Kapitel bei den Bayern 2015 dann abgeschlossen. Am Ende nochmal mit dem Gewinn der 6. Meisterschaft, also die hat er auch noch mitgenommen.
Hat er recht.
Ja, und dann kommen wir immer wieder zurück.
Wo geht's jetzt?
In die grün-weiße Region. Ja, ein kleines Ratespiel. Wer ist es dann geworden? Sein Weg führte ihn natürlich dann als 37-Jährigen, 37 Jahre, ne? Da haben andere schon Trainerkarrieren versaut mit 37 Jahren.
Das weiß ich noch ganz genau. Da saß ich in der Spätschicht in der Sky-Redaktion und dann hieß es irgendwie, ja, Pizarro kommt an. Und dann weiß ich noch ganz genau, kommt er in so einem lilafarbenen Pulli an dem klitzekleinen Dorfflughafen in Bremen an und wird da belagert, als wenn irgendwie die neueste Boygroup um die Ecke käme.
Als hätte er Maradona auf dem Gepäckwagen.
Ja, genau. Und wie alt war er? 37?
Ja.
Und er wurde gefeiert, als wenn es jetzt der junge Überstar wäre, der irgendwie jetzt, weiß nicht, die Meisterschaften garantiert. Dieser Moment, wenn du das gesehen hast, und wir haben es damals halt live übertragen, da wurde dann klar, okay, das ist halt mehr als Fußball.
Da war doch ein bisschen Zeit dazwischen, oder? Zwischen seinem Vertragsende bei den Bayern und bis er dann bei Bremen angefangen
hat. Ja, das war so ein bisschen hin und her. Das war halt nicht so ein fließender Übergang.
Ja.
Es war natürlich auch Vertragsgespräche und es war natürlich auch so, dass die Familie von Pizarro sehr, sehr gerne in München bleiben wollte eigentlich. Klar, P1? Das Wetter, nicht das P1, sondern das Wetter vor allem, und ist natürlich auch alles etwas grüner als in Bremen und so weiter und so weiter. Und er hatte sich ja dann auch hier quasi heimisch gefühlt, hat ja auch die längste Zeit, war er ja auch hier, diese 6 Jahre da. Aber als das dann fix war, Wahnsinn, was da los war am Flughafen.
Ja, es war Werder die dritte. Und Pizarro hat dann nicht mehr Titel gesammelt, so wie bei den Bayern, sondern nur noch Rekorde, also individuelle Rekorde. Denn er hat als erster ausländischer Spieler die 400 Bundesligaspielemarke geknackt und er überholte in dieser Zeit Marco Bode, damals dann Aufsichtsratsvorsitzender, als erfolgreichsten Werder-Torschützen mit seinem 102. Bundesligator. Aber, jetzt ist eure Vorstellungskraft gefragt, aber ihr habt das Tor sicherlich noch präsent. Sein viel spektakuläreres Tor war nicht das 102., mit dem er den Rekord geknackt bzw. neu aufgestellt hat, sondern sein 100. Treffer.
Ja, das war schon ein tolles Tor, hat er toll gemacht, also schön aufgezogen, alle in die falsche Richtung gesprungen und dann war er frei. Und tolles Tor, aber ist einfach ein unglaublich geiler Kicker, muss man ganz klar sagen.
Perfekter kann man ein 100. Tor, glaube ich, nicht machen, aber das ist halt Claudio, ein ja, Top-Stürmer über Ewigkeiten, und das passt einfach, dass er so ein 100. Tor dann macht.
Für mich ist es ganz gut, sowas zu hören, wenn die Jungs sowas von mir sagten. Ich freue mich sehr jedes Mal, dass ich auf dem Platz bin mit Jere und natürlich noch mehr, wenn wir gewinnen können.
Ja, das ist Material von Werder TV, sehr, sehr schön zusammengeschnitten. Wir hören keinen Kommentator. Deshalb habe ich euch eben diese Challenge gestellt, Vorstellungskraft. Es war natürlich der Treffer gegen Hannover. Ihr erinnert euch, wo er im Strafraum von, ich glaube, 5 Hannoveranern, also er steht quasi in der Mitte des Kreises und alle schauen ihm dabei zu, wie er diesen Ball runterpflückt, sich dreht und ihn in die Maschen haut. Ein unfassbar geiler Treffer. Ich merke schon, bei euch klingelt es gerade so gar nicht.
Was ist Hannover?
Ja. Das Passende war damals, war Thomas Schaaf auch noch Trainer bei Hannover 96, also sein Ziehvater, wenn ihr so möchtet. Und wir haben jetzt gerade eben gehört, den damaligen Manager Thomas Achin und Finn Bartels, der auch mit Pizarro am Ende dieser Saison nicht seine Karriere beendet hat, aber zumindest seine Zeit bei Werder beendet hat.
Der immer etwas älter aussah als Pizarro, obwohl er deutlich jünger war.
So ist es, ja. Das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber
ich darf das.
Das kann man sich gerne nochmal im Internet anschauen. Ja, auch diesen Treffer, den findet ihr überall bei YouTube, überall, wo es geile Tore gibt. Mario macht es gerade.
Ich gebe zu, ich schaue euch gerade.
Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Tor und hat ihm wie so oft Legendenstatus verschafft. Und man hat ja immer nur auf die Anlässe gewartet, wie man ja auch hier merkt, dass du etwas über Pizarro sagen durftest. Denn du hattest ja so viele gute Attribute, die du in den Raum werfen durftest. Und in dem Fall wurde er für sein 100. Tor gefeiert. Aber er hatte mit 102 Toren dann irgendwann eben Marco Bode als erfolgreichsten Werder-Torschützen abgelöst.
Das war echt schön. Ich habe es jetzt gerade angeschaut.
Siehst du?
Ja.
Ja.
Hausaufgabe für euch. Anschauen.
Naja, 2017 war dann das Kapitel Werder, das dritte, dann auch wieder abgeschlossen. Und Pizarro war erstmal weg von der Bildfläche.
Aber diesmal nicht so ganz freiwillig, ne?
Also sie wollten den Vertrag nicht verlängern mit ihm. Genau. Und
lag das nicht am Trainer?
Ja, gut, wir reden jetzt.
Nuri wollte ihn nicht so
wirklich haben. Ja, das war mit Nuri schwierig, genau, aber wir reden am Ende ja auch von einem Spieler, der unfassbar alt. Eigentlich alt schon ist und natürlich irgendwo auch seine beste Zeit vielleicht schon hatte. Und dann hat auf einmal der 1. FC Köln einen Transfer-Coup gelandet und den damals dann 38-jährigen Peruaner mit der Rücknummer 39 wohlgemerkt, denn die 14 gab es nicht und die 39 haben sie ihm gegeben, weil er dann bis Saisonende eben auch 39 dann geworden wäre. Also auf einmal war Pizarro in Köln. So, das ist natürlich für alle, die Köln kennen, die den FC kennen, die denken sich, geil, der kann auch 45 sein. Hauptsache Pizarro ist bei uns, mega geil. Hennes wird als Maskottchen abgelöst oder zumindest bekommt er eine angemessene Konkurrenz. Und Pizarro hatte ähnlich wie bei Chelsea beim FC jetzt nicht die Konkurrenz.
Ich wollte gerade sagen.
Aber er hatte dort nicht so eine gute Zeit. Also er hat wunderschön gewohnt, wer mal in Köln war. Im Rheinauhafen gibt es ganz nette Wohnungen. Da hatte er jeden Tag einen schönen Ausblick auf den Rhein. und Karneval mitgefeiert, aber am Ende hat er nur ein Tor erzielt und ganz traurig für den FC vor allem, sie sind am Ende abgestiegen. Also wenn wir über eine erfüllte Karriere sprechen, auch da konnte er einmal einen Haken dran setzen, nicht nur viele Meisterschaften geholt, sondern auch abgestiegen. Das war natürlich für Pizarro ein unwürdiges Ende und deshalb musste er natürlich nochmal ein großes Finale zum Besten geben. Und was glaubt ihr, wo hat er das gemacht?
Wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Ah. Paderborn. Hm. Nee. War natürlich Werder Bremen wieder, ne? Also one for the road, sage ich jetzt mal, ne? And the road is long im Fall Pizarro. Er kam also wirklich final nochmal zu Grün-Weiß. Die vierte Rückkehr zu Werder und wieder hat er Meilensteine in dieser Zeit gesetzt.
Pizarro with the right foot, standing over it with the left foot. Cruiser, we're well over a minute beyond stoppage time. Can Bremen score? They always score. They have scored! Claudio Pizarro! Doing so becomes the oldest ever Bundesliga scorer. History as Werder Bremen level deep, 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 deep into stoppage time.
Schrei doch nicht so.
Ja, auch diesen wunderbaren Live-Call hat Werder TV rausgesucht. Olli sagt eben so schön trocken. Was ein scheiß Freistoß.
Ja, das war doch so ein mega, das war so, der war zwei bis dreimal abgefälscht. Irgendwie Lazaro, glaube ich. Und noch irgendwer.
Der war auch geil, dass du die Bude noch präsent hast.
Aber die Hannover nicht.
Kaktor und die andere nicht mehr. Aber ja. Warum ist der Kommentator so abgegangen und jeder Werder-Fan? Weil Pizarro damit einen neuen Rekord aufgestellt hatte, denn er war
mal wieder
fortan der älteste Bundesliga-Torschütze, hat übrigens mit Mirko Votava einen anderen Werder-Spieler abgelöst. Also im Alter würdigen Fußball noch spielen, dann ab zu Werder Bremen. Das scheint über die Jahre immer gut funktioniert zu haben. Seine letzte Saison bei Werder, also die jüngste, die jetzt abgelaufen ist, war natürlich dann nicht mehr so rosig, sehr turbulent. Werder wäre fast abgestiegen. Und in beiden Relegationsspielen durfte Claudio Pizarro nicht mehr mithelfen.
Das hätte noch gefehlt, gell, wenn der da noch mitgespielt hätte und das Tor schießt.
Das war ja auch das, was Kofeld gesagt hat, was ihm am meisten wehgetan hat.
Ja,
als sie das Rückspiel gewonnen haben, oder das Rückspiel war vorbei, er hat kurz die Fäuste geballt und sich dann umgedreht zu Pizarro und sich bei ihm entschuldigt, dass er ihn nicht mehr gebracht hat.
Ja, das lassen wir ihn einmal kurz selber sagen.
Ich war nach dem Spiel bei ihm und habe mich entschuldigt, dass ich ihn nicht mehr bringen konnte in seinem letzten Spiel, aber die Situation war einfach leider nicht da und er sagt aber, es ist scheißegal, Hauptsache wir sind drin. Und Claudio ist neben all seiner individuellen Qualität, neben dem, was er den Werder-Fans gegeben hat. Neulich haben wir ein Video geschaut bei YouTube, glaube ich, im Trainerteam. Und da hast du irgendwie Videos gesehen, 90ern, 2000ern und jetzt 2010ern. Und ich hab so einen Co-Trainer gesagt, es ist immer dieselbe Fresse, die da lacht. Und das zeigt einfach, welche Bedeutung und wie viel Freude er den Werder-Fans gegeben hat, wie viel Bedeutung er für diesen Verein hat. Und es freut mich für die Mannschaft. Aber ich kann meinen Hut nicht tiefer ziehen und mich nicht tiefer verbeugen vor Claudio Pizarro und dem, was er für Werder Bremen geleistet hat, was er für die Bundesliga geleistet hat. Und ich bin heilfroh, dass wir dieses Kapitel in der ersten Liga beenden konnten. Vielen Dank, Claudio.
Ja, das schließt sich in dieser Folge der erste Kreis. Anfangs habt ihr zwei gesagt, bekannteste Pizarro-Eigenschaft, sein schelmisches Grinsen, Lächeln. Und Kofeld sagt es, ein bisschen norddeutscher, diese blöde Fresse, die da macht. Ja, schöne Worte vom immer noch Cheftrainer. Da bin ich selber auch sehr froh, dass Florian Kofeld nach dieser Saison weitermacht und hoffentlich nächstes Jahr dann mit neuem Elan dann wieder um die Champions League mitspielt. Wunschdenken. Aber wir wollen jetzt mit unserem Gast, unserem heutigen sprechen, mit Jana Betten, die eben diese wunderschöne Abschlussdoku über Claudio Pizarro gemacht hat. Jetzt sprechen wir mit Radio Bremen Moderatorin und der Autorin der NDR Sportclub Story und dem Abschiedsfilm für Claudio Pizarro, wenn man so möchte. Claudio Pizarro, alles außer gewöhnlich. Hallo Jana Betten.
Hallo.
Jana, eine Karriere von Claudio Pizarro aufzubereiten und zu erzählen, gleicht einem Puzzle, sagen wir mal, mit 5000 Teilen. Habe ich zumindest jetzt beim Podcast gemerkt. Wie war für dich die Recherche?
Definitiv. Also ich muss auch sagen, dieses ganze Jahr, also so lange war ich mit der Doku beschäftigt, hat mich ergrauen lassen. Tatsächlich, weil ich so viele Aspekte, Dinge, Absprachen geführt habe. Was kommt rein? Mit wem spricht man? Und mit Peru. Und dann hatte ich eigentlich gedacht, ich treffe mich mit Claudio selbst in Peru. Das hat dann nicht geklappt, weil er gar nicht nach Peru geflogen ist. Und dann dachte ich, es muss aber irgendwie Peru beispielsweise drin sein. Dann müssen wir uns mit Vater treffen, mit Jugendtrainer. Und das sollte auf jeden Fall ein großer Part werden. Das ist aber einfach so Dinge. Man hat ein leeres Blatt Papier und man fängt an zu schreiben und es hört nicht auf. Und dann ist es natürlich, welche Bayernzeit nimmt man, welche Werderzeit nimmt man. Soll ja auch nicht langweilig sein und irgendwie chronologisch. Also da ist von A bis Z tatsächlich bei Claudio Pizarro alles drin gewesen. Und es hat sich dann tatsächlich irgendwie so ergeben. Und Corona kam dann ja auch plötzlich noch hinzu. Claudio war selbst dann noch in Quarantäne und ich dachte nur so, oh Gott, das Ding wird hier nie fertig. Und war letztlich, es ist fertig geworden und 30 Minuten Claudio Pizarro, man hätte auch 30 Stunden Claudio Pizarro machen können.
Ja, das haben wir heute auch festgestellt, allein schon, weil es so viele schöne Aussagen von Weggefährten gibt. Man muss in deinem Fall sagen, Jana, du hast auch lange für Sky gearbeitet und warst dort vor allem an der Siebener Straße im Einsatz, kanntest also auch Claudio Pizarro schon aus seiner Münchner Zeit.
Ja, genau. Also da haben wir uns quasi kennengelernt. Also ich war bei jedem Heimspiel da, ich war bei jedem Training da, ich war bei jeder Pressekonferenz da. Ich bin damals zu Sky-Zeiten, wir waren auch bei jedem Champions-League-Spiel vor Ort. Anfangs habe ich sogar auch vor Ort noch geschnitten mit Interviews und in jedem Trainingslager. Und das ist dann natürlich einfach auch schon so ein bisschen, wenn man da mehr oder weniger die einzige Frau ist, also wir waren damals zu zweit, aber eben dann mit Kamerateam und Sonstiges, ja, man kann sich gar nicht so verstecken. Also von daher fällt man natürlich so ein bisschen auf, was irgendwie manchmal natürlich Vorteil und Nachteil zugleich ist, aber da haben wir uns tatsächlich das erste Mal so wirklich kennengelernt.
Das ist ja dann jetzt schon ein paar Jahre her und dann hast du ja jetzt diesen Abschiedsfilm, nenne ich ihn jetzt mal, gemacht für den NDR. Genau. Wie hat er sich denn in diesen ganzen Jahren verändert? Hat er sich überhaupt verändert?
Irgendwie ja und nein. Also der Typ Claudio Pizarro finde ich so vom Auftreten, vom Wesen, vom Charakter, von der Ausstrahlung ist immer noch der, sage ich mal, von 1999, von 2013, genauso wie jetzt 2019, 2020. Ich finde, da hat er sich tatsächlich nicht wirklich verändert, weil er ist immer ein sehr höflich, freundlicher Mensch gewesen. Ich habe es tatsächlich noch nie anders erlebt, selbst nicht. Beispiel Champions League Reisen, da ist es am Anfang so, da kommt die Mannschaft natürlich irgendwann am Münchner Flughafen an, du rennst da wie eine Bekloppte hinter den Spielern her und führst im Laufen und zwar noch die Interviews und bist glücklich, wenn du drei Aussagen hast. Ich habe das bei Claudio noch nie erlebt, dass er einen komplett ignoriert, wie manche Spieler das natürlich einfach mal machen, weil sie das Handy am Ohr haben oder Sonstiges. Das hat man bei ihm nicht. Und er ist immer irgendwie höflich und freundlich. Und wenn er nicht möchte, dann sagt er auch einfach, nee, heute nicht, was vollkommen okay ist. Und das, finde ich, hat ihn immer ausgezeichnet, diese Art und Weise. Und ich meine, dass er eine besondere Ausstrahlung hat, das sieht, glaube ich, jeder, wenn er selbst nur ein Interview von ihm sieht. Was er selber über sich sagt in all der Zeit, er hat natürlich an Erfahrung gewonnen. Und das ist natürlich ganz klar. Wenn man 20 Jahre in der Bundesliga spielt, hat man natürlich am Anfang, wenn du einläufst in die Stadien und das Gefühl hast, jetzt irgendwie funktionieren zu müssen, hast du natürlich anderen Druck und eine andere Erwartung an einen selbst. Und das hat er gesagt, das ist eigentlich so das, was ihn so ein bisschen ruhiger werden lassen hat, das Gefühl zu wissen, er kann das, obwohl er das auch immer schon hatte. Aber das ist so das Einzige, was ich sagen würde, was sich so ein bisschen an ihm verändert hat. Aber ansonsten ist er tatsächlich eigentlich immer noch der, der immer war, immer mit sehr viel Spielfreude, sehr viel Lachen und sehr viel, ja, Fröhlichkeit und gepaart mit Freundlichkeit. Also das ist schon eine ganz gute Mischung.
Uli Hoeneß sagt ja über Pizarro, er wäre der Schlawiner. Ist das am Ende nur auf seine Spielfreude und auf seinen Torinstinkt bezogen oder meint er damit vielleicht oder meint er damit vielleicht auch Verhaltensweisen fernab des Platzes, was das Schlawiner-Ding angeht?
Definitiv. Das gehört aber tatsächlich zu Claudio Pizarros Lebensstil, habe ich den Eindruck, auch irgendwo mit dazu. Also er sagt übrigens selbst, klar, ich bin ein Schlawiner, ich wollte immer der Beste sein auf dem Fußballplatz, ich wollte der Beste sein, wenn ich zu Hause bei meiner Familie war, ich wollte aber auch der Beste auf jeder Party sein. Und das gehört irgendwo für ihn mit dazu. Diese Lockerheit, die braucht er, um auch gut Fußball zu spielen. Ich glaube, wenn du Claudio Pizarro im Haus einsperren würdest und sagst, okay, jetzt in 3 Tagen ist ein Fußballspiel und du gehst ab 19 Uhr, verlässt du nicht mehr das Haus oder du darfst das und das nicht machen, das würde nicht funktionieren aus meiner Sicht oder es hätte nicht funktioniert. Also irgendwo braucht er diesen Ausgleich, diese Lockerheit, um einfach mal irgendwie gedanklich abzuschalten. Das ist so, das ist sein Lebensstil. Also er hat schon keine Party ausgelassen, das auf jeden Fall.
Ein Kapitel, das man bei Claudio Pizarro nicht so gut kennt, ist eigentlich seine Heimat Peru. Denn er hat zwar in der Nationalmannschaft gespielt, aber im Vergleich nun zu anderen Bundesligaspielern wie Paulo Guerrero oder auch Jefferson Fafan, ist Claudio Pizarro kein Volksheld in seiner Heimat. Woran liegt das?
Er ist kein Volksheld, es ist sogar ganz anders. Also die Leute dort in Peru, die Peruaner, respektieren ihn schon, aber sie haben ihn nie lieben gelernt, so wie viele deutsche Fußballfans. Ich habe damals, als ich in Peru war, mit vielen gesprochen. Viele wollten mir das dann auch nicht vor der Kamera sagen, sondern dann eben nur so im Off. Aber irgendwie, das hat ihnen alles nicht gepasst. So ein hellhäutiger Schönling, der dann gleich 1999 das Land verlassen hat, um das große Geld zu machen. Aus seiner Sicht hat er nichts für die Peruaner getan. Und das ist tatsächlich deren Meinung. Und dann kommen nochmal so Dinge hinzu wie, Claudio ist, sage ich mal, in guten Verhältnissen aufgewachsen. Der kommt jetzt auch nicht aus den Slums in Peru, in Lima. Wäre das der Fall, wäre es wahrscheinlich auch nochmal anders gewesen. Aber der war ihm zu gut, der war zu glatt, der wollte das große Geld machen woanders und dann kam er wieder und hat irgendwie nicht so richtig viele Tore geschossen, nicht so wie er das aus ihrer Sicht im Ausland gemacht hat. Und die Erwartungshaltung war immer riesig. Dazu ist es dann, hat einer gesagt, die Haut war zu hell. Wir haben uns immer viel mehr mit den Fußballern, die wirklich dunkelhäutig, also sehr dunkelhäutig waren, identifizieren können. Und Claudio Pizarro, nee. Und dann gab es da mal eine Affäre mit Frauen und Sonstiges. Und er war an diesem Abend gar nicht dabei, aber sie haben ihm sozusagen die Schuld gegeben. Und er hatte immer Schuld. Und sozusagen ist, wenn du immer sagst, ein Leben ist perfekt, ein Leben ist nie perfekt. Selbst das von Claudio Pizarro nicht, weil er in seiner Heimat einfach natürlich nicht das Ansehen hat, wie er es in Deutschland hat. Also er braucht in seiner Heimat Bodyguards und er wird auch nicht mehr nach Peru zurückkehren, weil die Sicherheit da nicht gegeben ist. Er sagt immer, für ihn, er würde damit zurechtkommen, aber für seine Familie nicht. Und das ist natürlich etwas, wo er auch schon drunter gelitten hat. Er hat es aber akzeptiert.
Weißt du, ob es für ihn persönlich schlimm ist, dass er in seiner Heimat nicht geliebt wird? Also unabhängig davon, dass er wahrscheinlich einer der größten Fußballer ist, die das Land jemals hatte. Aber er wird in Deutschland wahnsinnig geliebt, sogar vereinsübergreifend, was es kaum gibt. Aber gerade seine Heimat respektiert ihn, wenn es hochkommt, sagen wir jetzt mal, aber liebt ihn nicht.
Genau. Ja.
Wie ist das für ihn so persönlich? Also,
Claudio Pizarro ist ja ein Typ, der selten über seine wahren Gefühle spricht. Das sagt er auch immer. Es nehmen ihn Dinge mit, aber wenn er in der Öffentlichkeit ist, sagt er das nicht und würde das auch nie zugeben, weil er immer der Sunny Boy ist. Ja, das hat ihn mitgenommen. Also und auch sein Vater, das können die nicht verstehen tatsächlich. Und das ist natürlich auch nicht zu verstehen, wenn sie natürlich im Vergleich ein Jefferson Fafan oder ein Paulo Guerrero sieht der oder die beiden, die jetzt nicht die Karriere haben wie Claudio Pizarro, die aber total beliebt sind in Peru, und Claudio ist das nicht. Und das hat ihn mitgenommen. Und das der auch immer, er wollte das immer irgendwie ändern. Er hat auch viel versucht. Er hat sich dann für die Mannschaft, er war auch Kapitän, für die Mannschaft eingebracht. Er hat dann für Spieler Dinge organisiert. Er hat Spieler dort beraten. Also er wollte wirklich, dass die Peruaner ein anderes Bild von ihm bekommen. Aber er hat letztlich hat das nicht geschafft. Und eben jetzt so im Nachhinein sagt er, er ist damit okay, er ist fein, er kann es akzeptieren. Aber er weiß auch, er hat keine andere Wahl. Das wird sich nicht ändern. Aber da hat er schon drunter gelitten.
In Deutschland, das haben wir jetzt ja herausgestellt, in Deutschland wird er auf jeden Fall geliebt. Auch weil er so lange noch die Knochen hingehalten hat. Glaubst du, Claudio Pizarro geht ohne Fußball? Also glaubst du das, was macht er jetzt? Also es gibt ja immer wieder die Gespräche, dass er jetzt irgendwie Markenbotschafter für den FC Bayern wird. Hat er dir irgendwie verraten oder habt ihr darüber gesprochen, wie es jetzt für ihn weitergeht? Jetzt nicht in diesem Jahr, sondern in den nächsten 5, 6, 7, 8 Jahren?
Also eine ganz klare Aussage war, nein, es geht nicht ohne Fußball. Also das steht außer Frage, aber er hat dazu gesagt, und wenn ich auf dem Bolzplatz spiele mit meinen Freunden oder Bekannten oder Familie, nee, er braucht Fußball zum Leben. Das hat er ganz klar gesagt. Markenbotschafter der Bayern findet er sehr interessant. Er hat sich aber noch nicht entschieden. Ich kann mir schon vorstellen, dass das etwas ist, was ihn ein Stück weit ausfüllt, weil er sich natürlich, also er hat ein Haus in München, da will er wohnen mit der Familie, und er identifiziert sich auch sehr mit der Stadt, auch mit dem Verein, auch wenn die Bremer das immer nicht so gerne hören, aber da hat er natürlich seine erfolgreichsten Zeiten gehabt. Das kann ich mir vorstellen. Inwiefern, also er hat immer gesagt, Trainer sein, nee, das ist nichts für ihn, ob er jetzt auch irgendwie in einem Verein einsteigt, das kann ich mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dafür war er jetzt aber auch zu lange Spieler, und das war immer das, was ihm so richtig Spaß gemacht hat. Sonst hätte er das natürlich auch nicht so lange gemacht. Aber ohne Fußball wird es nicht funktionieren, nein.
Du hast ja viele Interviews mit ihm selber geführt, aber auch viel mit Weggefährten. Gibt's eine Anekdote, die dir für immer in Erinnerung bleibt, oder was das erste ist, oder deine Lieblingsgeschichte zu Claudio Pizarro?
Da muss ich jetzt tatsächlich mal überlegen.
Vielleicht eine Party im Trainingslager, man weiß ja nie, was der Claudio alles macht.
Du willst immer noch aus P1, ne?
Ja, ja, vielleicht im P1, ich weiß es nicht.
Party, der hat schon viele Partys, aber nee, da gibt es tatsächlich keine großen Anekdoten. Also Champions League 2013, Tornetz zerschneiden, da war natürlich ganz vorne mit dabei.
Also ich kann dir vielleicht auf die Sprünge helfen, weil für mich ist es eine sehr, sehr schöne Geschichte. Obwohl Pizarro gar nicht dabei ist, und zwar in deiner Dokumentation seid ihr ja dann auch auf der Ranch, und der Mensch, der ihm dort diese ganzen Stallungen irgendwo führt und verwaltet, listet dann so die ganzen Namen der Pferde auf. Und Pizarro, habe ich jetzt auch gelernt, hat ja seinen Pferden, er hat ja auch ein Pferd zusammen mit Tim Borowski, ein Rennpferd, dann eins mit Thomas Müller, hat er immer so fußballbezogene Namen gegeben. Und dann sagt eben dieser Peruaner, das Pferd da hinten heißt Klassenerhalt, weißt du mal gar nicht, was Klassenerhalt bedeutet. Das fand ich sehr, sehr witzig.
Richtig, ja. Ja, es gibt aber ja auch Allianz Arena, Marienplatz.
Mir ist ein Triple, genau.
Frau Pizza. Das fand er natürlich immer besonders lustig. Also man muss sagen, der kann gut über sich lachen, und als ich ihn das beispielsweise gefragt habe, wie bist du denn auf diese Namen gekommen, ne? Und dann, es gibt manchmal auch gar nicht so richtig eine Erklärung. Ja, ich war in Peru und ich wollte halt einfach deutsche Namen. Und das ist tatsächlich die Erklärung. Du sagst, naja, aber du weißt schon, dass die Mitarbeiter gar nicht wissen, was es bedeutet, beziehungsweise es aussprechen können. Ach ja, sagt er, da müssen wir aber einfach irgendwie durch. Ja. Und das ist genau, eigentlich, also eins hieß ja auch Merkel, und er wollte es eigentlich Angela Merkel nennen, aber das darf er nicht, hat er mir erzählt.
Ach so.
Weil, man kann nicht die ganzen Namen, deshalb haben die immer nur diesen Nachnamen Müller. Sein erfolgreichstes Pferd ist übrigens Gerd Müller, nicht Thomas Müller. Ich hatte immer gedacht, Thomas Müller, nein, aber es ist Gerd Müller. Und auch das ging nicht, deshalb haben die immer nur diesen Nachnamen. Aber das war für ihn schon wichtig, ja.
Also ich habe festgestellt, wir von Nachholspiel brauchen auch dringend ein Rennpferd.
Ja.
Wir haben jetzt auch schon so viele Fußballnamen hier in der Runde gehabt. Vielleicht wird es dann auch am Ende ein berühmter Name. Jana, vielen, vielen Dank, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast auf deine Pizarro-Reise und uns diesen legendären Angreifer von Werder Bremen und Bayern München etwas näher gebracht hast. Danke für deine Zeit und wer weiß, ja, vielleicht erzählst du uns bald schon wieder eine neue Pizarro-Geschichte oder porträtierst einen anderen großen Fußballer. Danke dir.
Sehr gerne.
Ja, das mit den Pferdenamen ist wirklich eine sauwitzige Geschichte. Deshalb, allein deshalb müsst ihr euch die Doku von Jana Betten anschauen. Claudio Pizarro, alles außergewöhnlich. Ich glaube, so kurz vor Ende sind sie auf der Farm und dann siehst du diesen Menschen, der einfach mit dieser Aussprache schon überfordert ist. Und naja, ich würde mein Pferd jetzt, glaube ich, nicht Klassenerhalt nennen. Da ist er doch sehr kreativ. Ich habe hier hinten raus, weil wir sind jetzt eigentlich am Ende einer langen Karriere und hier, ich habe ja heute schon öfter mal den Weserkurier hochgehalten. Es gibt so eine Seite mit verschiedenen Zahlen. Kurze Abfragerunde nochmal. Wie viele rote Karten in seiner Karriere?
Keine, würde ich sagen.
Zwei.
Eine.
Ah, gut in der Mitte. Ah, gut.
Weil wir gerade bei Peru waren, wie viele Einsätze für die Nationalmannschaft?
85.
Oh, da hast du aber abgelesen, oder?
Nee, wie viele sind's?
85.
Quatsch.
Was?
Ich dachte, 100 sind es bestimmt nicht, aber 50 sind zu wenig. Gehen wir mal näher dran an 100.
Was haben wir noch Schönes? Oh ja, 24 Jahre Profifußballer. Wie viele Tore des Monats?
Ich sag
6.
Ich sag 3.
Es sind 4.
Ah!
Schon wieder du.
So, und das ist ein besonders witziger Fakt, der vor allem jungen Fußballern sehr, sehr wichtig ist. Seine beste Stärke bei FIFA 12.
Das Lächeln.
Ich sage...
Lächeln 95.
Kopfball, gibt's das? Ich spiele kein FIFA.
Nee, also es geht ja um die Gesamtbewertung.
Ach so, die beste insgesamt mal. 99 ist das Beste, ne?
Ja, ich glaube schon.
Dann hatte Pizarro bestimmt mal so 91.
Ah ja, hätte ich jetzt auch gesagt, das ist ein bisschen viel. 85, ja. 85. Aber wenn es Lächeln geben würde als Eigenschaft, 98. Dann 99. Cool, Jungs, das war für mich als
Werder-Fan heute eine besondere Karriere. Lange Karriere, lange Folge, auch finde ich völlig zu Recht. Also wir kratzen diesmal schon fast an den 90 Minuten, aber wenn es jemand
hat sich über den Sommer viel angestaut.
Hat sich, ja genau. Ich hoffe, ihr zu Hause habt euch genauso auf die erste Folge gefreut wie wir. Also es war jetzt die längste Pause, die Nachholspiel bisher jemals gemacht hat. Jetzt 3 Wochen keine Folge und mit Pizarro haben wir uns, glaube ich, ansehnlich zurückgemeldet. Also alles, was wir an Begleitmaterial haben, sowohl Janas Film als auch ein paar Fotos aus diesem tollen Sonderheft vom Weserkurier aus Bremen werden wir entweder auf Instagram oder eben auf nachholspiel.de in die Shownotes packen.
Und wir haben bald schon wieder, darf ich das verraten, eine Legendenfolge. Dauert noch ein paar Wochen, aber dann sprechen wir über einen ähnlichen Zeitgeist im Fußballgeschäft, der
fängt
nicht,
auch mit P
nicht,
an.
Nicht so viel gelächelt hat. Aber mindestens die Haare genauso schön hatte.
Ähnlich wie Rotwein getrunken hat. Aber mehr wird nicht verraten. Nächste Woche reden wir über Waldemar Hartmann. Jetzt werde ich sagen, hä?
Er hat immer Weißbier getrunken,
kein Rotwein. Ja, genau, kein Rotwein. Nein, nächste Woche, es jährt sich nämlich der Vulkan Rudi, der auf Island ausgebrochen ist. Ja, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Das Wortgefecht zwischen Waldemar Hartmann und Rudi Völler jährt sich nächste Woche. Und deswegen sprechen wir nächste Woche, haltet euch fest, mit Waldemar Hartmann über diesen Disput damals, der Waldemar Hartmann nicht nur viele Sympathien, sondern auch den ein oder anderen Werbedeal beschert hat. Und wie er jetzt mittlerweile, ob er überhaupt wieder mit Völler redet, das werden wir nächste Woche mit ihm klären. Da freue ich mich schon sehr drauf, ehrlich gesagt, denn ich glaube, wir sind alle damals bei den Länderspielen und so weiter mit Waldemar Hartmann am Spielfeldrand aufgewachsen. Da freue ich mich sehr drauf, freut euch zu Hause auch drauf, wenn ihr weitere Themenvorschläge habt. Ihr wisst, wie es läuft, nachholspiel@gmail.com oder bei Instagram oder bei Twitter, folgt uns bei Spotify oder auf der Straße, ganz wie ihr wollt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Aber mit Maske.
Aber mit Maske.
Wir drei fahren jetzt mal zum Claudio Pizarro-Schrein, der vor Münchner P1 steht.
In diesem Sinne, genießt das gute Wetter und wir hören uns nächste Woche mit Waldemar Hartmann und Rudi Völler. Bis dann. Tschüss.
Bis dann.
Mom.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.